Beziehungen können kompliziert werden, wenn Macht, soziale Unterschiede oder alte Verletzungen im Spiel sind. Gerade dann stellt sich die Frage, wie das Evangelium ganz konkret in unseren Alltag hineinwirkt. Bleibt alles beim Alten, nur mit einem christlichen Etikett, oder schafft Christus tatsächlich eine neue Wirklichkeit unter seinen Leuten? Der kurze Brief an Philemon gibt uns einen tiefen Einblick, wie der auferstandene Herr zwei Menschen mit völlig unterschiedlichem sozialen Rang in eine neue, von göttlicher Liebe geprägte Beziehung stellt und wie dadurch der neue Mensch sichtbar wird. Gleicher Stand im neuen Menschen. Im Brief an Philemon tritt uns der neue Mensch nicht als abstrakter Lehrsatz entgegen, sondern als gelebte Wirklichkeit zwischen zwei sehr ungleichen Menschen. Philemon ist Hausbesitzer, gesellschaftlich angesehen, ein Mann mit Einfluss in der örtlichen Gemeinde. Onesimus ist sein entlaufener Sklave, rechtlich am unteren Ende der sozialen Leiter, belastet mit Schuld gegenüber seinem Herrn. Äußerlich könnte der Abstand kaum größer sein. Doch Paulus schreibt über diesen Onesimus, dass er nun nicht mehr als ein Sklave, sondern mehr als ein Sklave, ein geliebter Bruder, ist. In dieser einen Formulierung wird sichtbar, was es heißt, dass im neuen Menschen alle denselben Stand haben, die alten Kategorien bleiben zwar im äußeren Leben noch wirksam, aber sie verlieren ihre Macht, Identität zu definieren und Wert zu bestimmen. Dies wird in Kolosser 3, 10 bis 11 vollständig offenbart, und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur vollen Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skyth, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen ist. Philemon war ein Freier und Onesimus war sein Knecht. Aber im neuen Menschen hatten sie denselben Stand. Dieser innere Gleichstand gründet nicht in einem idealistischen Menschenbild, sondern in einem realen, göttlichen Vorgang, der Wiedergeburt. In Christus sind Philemon und Onesimus aus demselben Leben gezeugt worden, sie tragen denselben Herrn in sich und sind Glieder desselben Leibes. Darum heißt es im Kolosserbrief, dass wir den neuen Menschen angezogen haben, der erneuert wird zur vollen Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat, und dass dort kein Raum mehr ist für die Unterscheidung Sklave, Freier, sondern dass Christus alles und in allen ist. Wo Christus alles ist, hört der Mensch auf, sich über Herkunft, Bildung, Hautfarbe oder soziale Stellung zu definieren. Der neue Mensch ist die göttliche Antwort auf all die sichtbaren und unsichtbaren Hierarchien, die Menschen voneinander trennen. Damit wird deutlich, wie weitreichend diese Wirklichkeit ist. Der neue Mensch bedeutet nicht, dass alle Unterschiede eingeebnet oder gesellschaftliche Rollen automatisch aufgelöst würden. Philemon bleibt Hausherr, Onesimus bleibt rechtlich sein Sklave. Aber innerhalb dieses gegebenen Rahmens entsteht eine andere, tiefere Ordnung. Der sichtbare Rahmen ist nicht mehr die letzte Instanz. Die unsichtbare, aber reale Ordnung des Leibes Christi legt sich gleichsam unter die vorhandenen Strukturen und trägt sie. Das verändert den Umgang, den Ton, die inneren Haltungen. Philemon kann den anderen nicht länger bloß als Eigentum behandeln, denn er begegnet ihm nun als Bruder. Onesimus kann sich selbst nicht länger als minderwertiges Anhängsel sehen, denn er erkennt, in Christus trägt er denselben Namen und denselben Zugang zum Vater. Im Licht dieser Wahrheit wird unser eigenes Gemeindeleben befragt. Äußerlich werden Unterschiede immer bleiben, in Begabung, Bildung, Temperament, wirtschaftlicher Situation. Die Frage ist nicht, ob es Unterschiede gibt, sondern welche Stimme in unserem Herzen stärker ist, die Stimmen der alten Ordnung oder die Stimme des neuen Menschen. Wenn Paulus sagen kann, denn zu leben ist für mich Christus und zu sterben ist Gewinn, dann bekennt er, dass seine eigentliche Identität nicht mehr in seiner Herkunft, seinem religiösen Hintergrund oder seinem apostolischen Rang liegt, sondern in dem einen, der sein Leben geworden ist. Wo dieser Christus unser Leben ist, schwindet die innere Bedürftigkeit, sich über andere zu erheben oder sich unter ihnen zu fühlen. Nicht mehr als ein Sklave, sondern mehr als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders mir, wie viel mehr aber dir, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur vollen Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skyth, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen ist. Der gleiche Stand im neuen Menschen lädt dazu ein, die verborgenen inneren Ranglisten, die wir einander gegenüber führen, vor dem Herrn ins Licht zu bringen. Je mehr Christus unser Leben wird, desto leiser werden die Stimmen von Über- und Unterordnung nach menschlichen Maßstäben, und desto freier können wir einander als das sehen, was wir in ihm sind, geliebte Brüder und Schwestern, getragen vom selben Leben und von derselben Gnade. Die praktische Annahme im Herrn. Die Wahrheit des neuen Menschen gewinnt Gewicht, wenn sie konkrete Beziehungen berührt. Bei Philemon und Onesimus bleibt sie nicht im Raum der Leere stehen. Paulus bittet Philemon, Onesimus so aufzunehmen, als wäre es sich selbst. Damit greift er tief in eine verletzte Geschichte hinein, da ist ein Herr, dem Unrecht widerfahren ist, und ein Sklave, der geflohen ist und vermutlich Schaden verursacht hat. Mitten in dieses Geflecht aus Recht, Verletzung und Enttäuschung hinein stellt Paulus die Realität des Herrn und macht aus einer rein horizontalen Angelegenheit eine Sache des Leibes Christi. Die Frage ist nicht mehr nur, was steht Philemon rechtlich zu, sondern, wie sieht Christus diesen Menschen, der zurückkehrt? Philemon 16 macht diese Beziehung sehr deutlich. Über Onesimus sagt Paulus, nicht mehr als ein Sklave, sondern mehr als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders mir, wie viel mehr aber dir, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Durch die Wiedergeburt war Onesimus mehr als ein Sklave und sogar mehr als ein freier Mann geworden, denn er war ein geliebter Bruder geworden. Jetzt stand Onesimus zu Philemon in einer Beziehung, sowohl im Fleisch als auch im Herrn, im Fleisch als Sklave und im Herrn als Bruder. Spürbar wird, dass Paulus weder Philemon noch Onesimus schont. Philemon wird herausgefordert, über seine berechtigten Ansprüche hinauszugehen und den anderen nicht nur zu ertragen, sondern als geliebten Bruder zu sehen. Onesimus wiederum wird auf einen Weg der Demut geführt, er kehrt zurück in eine Situation, der er sich zuvor entzogen hatte, nun aber nicht mehr als der gleiche Mensch. Die Wiedergeburt hat ihn innerlich neu verortet. Paulus beschreibt diese doppelte Beziehung so, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Im Fleisch bleibt Onesimus Sklave, im Herrn ist er Bruder. Zwischen diesen beiden Ebenen vermittelt die Liebe Christi, die beide aufruft, ihren Blick zu weiten. In solchen Spannungsfeldern entscheidet sich, ob der neue Mensch nur ein Begriff bleibt oder eine gelebte Wirklichkeit wird. Es braucht mehr als einen allgemeinen Appell zur Liebe. Was hier geschieht, ist eine stille, aber tiefgreifende Neuordnung der inneren Maßstäbe. Philemon ist eingeladen, seine Geschichte mit Onesimus nicht von der Verletzung her zu lesen, sondern vom Kreuz her. Das Kreuz Christi stellt sich zwischen Schuld und Reaktion, es fängt gewissermaßen den Impuls der Vergeltung auf. So wird aus einer Beziehung der Forderung eine Beziehung der Gnade. Titus beschreibt, wie die Gnade erschienen ist und uns unterweist, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Genau dieses unterweisende Wirken der Gnade ist bei Philemon im Spiel. Erstaunlich ist, wie wenig Paulus mit Druck arbeitet. Er könnte seinen apostolischen Auftrag ausspielen, doch er setzt auf das innere Wirken des Herrn in Philemon. Die Dinge, die ihr gelernt und empfangen und gehört und in mir gesehen habt, diese Dinge praktiziert, und der Gott des Friedens wird mit euch sein, was er an anderer Stelle schreibt, lebt er hier vor. Er stellt Philemon ein Vorbild hin und vertraut darauf, dass der Gott des Friedens in dessen Herz hineinwirkt. So wird der Weg zu einer praktischen Annahme im Herrn nicht durch äußere Vorschriften, sondern durch innere Überzeugung gebahnt. Wo der Geist Christi das Gewissen berührt, erwächst die Bereitschaft, einen Menschen nicht mehr nach seiner Vergangenheit, sondern nach seinem neuen Stand in Christus zu sehen. Nicht mehr als ein Sklave, sondern mehr als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders mir, wie viel mehr aber dir, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Genossen hältst, so nimm ihn auf wie mich. Die praktische Annahme im Herrn zeigt sich darin, dass die Geschichte eines Menschen nicht mehr von seiner Schuld, sondern von der Gnade Christi her gelesen wird. Wo das geschieht, können auch belastete Beziehungen zu Orten werden, an denen der neue Mensch sichtbar wird, nicht durchs Verdrängen von Schmerz, sondern dadurch, dass das Kreuz zwischen Vergangenheit und Reaktion tritt und den Raum für eine neue, versöhnte Begegnung öffnet. Die Gnade Christi trägt die Gemeinde. Dass der Brief an Philemon mit der Gnade beginnt und endet, ist mehr als eine höfliche Formel. Er legt offen, wovon das Leben des neuen Menschen tatsächlich getragen wird. Paulus ist bereit, sich mitten in den Konflikt zu stellen und zu sagen, wenn er dir aber irgendetwas Unrecht getan hat oder etwas schuldet, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit eigener Hand geschrieben, ich will es bezahlen. Hier wird Gnade greifbar. Sie bleibt nicht bei freundlichen Worten stehen, sondern übernimmt Kosten. Paulus spiegelt in seinem Handeln den Herrn, der sich selbst zwischen uns und unsere Schuld gestellt hat. Die Gemeinde lebt nicht davon, dass alle alles richtig machen, sondern davon, dass einer die Last der anderen trägt und der Gekreuzigte mitten unter ihnen gegenwärtig ist. Wenn er dir aber irgendetwas Unrecht getan hat oder etwas schuldet, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit eigener Hand geschrieben, ich will es bezahlen, um dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir noch dazu schuldest. In seiner Fürsorge für Onesimus tat Paulus genau das, was der Herr für uns tut. In Vers 19 sagt Paulus, ich will es bezahlen, genauso wie der Herr alles für die Seinen bezahlt. In diesem Licht gewinnt das Wort des Apostels an die Korinther eine besondere Tiefe, doch durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber hat sich nicht als vergeblich erwiesen. Paulus weiß, dass seine Bereitschaft, für Onesimus einzustehen, nicht aus eigener Großzügigkeit stammt. Es ist die wirksame Gnade Christi, die ihn innerlich weitet. Dieselbe Gnade, die ihn als Verfolger zum Apostel gemacht hat, drängt ihn nun, zwischen einem verletzten Herrn und einem schuldig gewordenen Sklaven zu vermitteln. Gnade ist hier nicht nur Vergebung, sondern eine Kraft, die formt, trägt und sendet. Sie schenkt nicht nur einen neuen Stand vor Gott, sondern gestaltet auch die Art, wie wir miteinander umgehen. Die Gemeinschaft des neuen Menschen lebt von dieser Gnade, nicht von moralischer Anstrengung. Wo wir uns allein auf unsere natürliche Fähigkeit zur Versöhnung stützen, stoßen wir schnell an Grenzen. Alte Verletzungen melden sich, innere Listen treten hervor, die eigenen Ressourcen erschöpfen sich. Gnade dagegen ist ein Zustrom aus einer anderen Quelle. Titus beschreibt, dass die Gnade unterweist, damit wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Sie ist wie ein ruhiger, aber anhaltender Strom, der unsere spontanen Reaktionen umformt. Statt sofort zu urteilen, entsteht Raum fürs Hören, statt zu fordern, wächst die Bereitschaft zu tragen, statt sich zu verhärten, findet das Herz Wege der Barmherzigkeit. Diese Tragkraft der Gnade zeigt sich besonders dort, wo es teuer wird. Paulus verspricht nicht nur, für Onesimus zu bezahlen, er verzichtet zugleich darauf, Philemon an dessen Schuld ihm gegenüber zu erinnern, nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir noch dazu schuldest. Gnade rechnet anders. Sie insistiert nicht auf ihrem Recht, selbst wenn sie im Recht wäre, sondern sucht den Raum, in dem Christus verherrlicht wird. In einem solchen Klima kann eine Gemeinde bestehen, obwohl sie aus schwachen, begrenzten Menschen besteht. Sie überlebt nicht, weil alles perfekt organisiert ist, sondern weil Gnade immer wieder Brüche überbrückt. Wenn er dir aber irgendetwas Unrecht getan hat oder etwas schuldet, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit eigener Hand geschrieben, ich will es bezahlen, um dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir noch dazu schuldest. Doch durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber hat sich nicht als vergeblich erwiesen, sondern im Gegenteil, ich habe mich überströmender abgemüht als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die Erkenntnis, dass die Gemeinde letztlich von der Gnade Christi getragen wird, entlastet von dem Druck, alles aus eigener Kraft zusammenhalten zu müssen. Sie öffnet den Blick dafür, wie der Herr inmitten von Schuld, Begrenzung und Versagen neu dazwischen tritt, Kosten übernimmt und Beziehungen bewahrt. Wo diese Gnade innerlich angenommen wird, entsteht ein Miteinander, das nicht von Perfektion, sondern von Dankbarkeit geprägt ist und in dem der neue Mensch trotz aller Schwachheit sichtbar werden kann. Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz alle Mauern zwischen Menschen niedergerissen und uns in dir zu einem neuen Menschen gemacht hast. Du siehst nicht auf Rang, Herkunft oder Ansehen, sondern auf das Leben, das du in uns hineingelegt hast. Lass diese Wahrheit tief in unsere Herzen sinken, damit jede versteckte Haltung von Überheblichkeit, Misstrauen oder Abgrenzung von deiner Liebe durchbrochen wird. Erneuere unsere Beziehungen, heile alte Wunden und schenke, dass deine Gemeinde ein Ort wird, an dem deine Gnade deutlich spürbar ist und Menschen als geliebte Brüder und Schwestern wahrgenommen werden. Stärke uns durch deinen Geist, dass wir aus deiner Vergebung leben und dieselbe Vergebung und Annahme weitergeben. In allem sei dein Name in deiner Gemeinde verherrlicht. Amen.